Ja, liebe Schwestern und Brüder, heute möchte ich also mit der Reihe zu den baptistischen Prinzipien ans Ende kommen. Hatten ja mal angefangen mit der Frage, was denn eine Baptistengemeinde ist und was denn diese Gemeinden weltweit verbindet bei all der Unterschiedlichkeit. Und da gibt es eben diese sechs Prinzipien. Und das sechste nun heute, damit wollen wir abschließen. Das sechste heißt Trennung von Kirche und Staat, beziehungsweise Glaubens- und Gewissensfreiheit für alle Menschen, Trennung von Kirche und Staat. Wer hat es erfunden? Fangfrage? Ja, schon. Die Schweizer. Es geht noch 80 Jahre früher als die erste Baptistengemeinde. Die Schweizer haben es erfunden. Und zwar ungefähr in dieser Zeit, so im Herbst, vor genau 500 Jahren. In Zürich, da traf sich der Reformator Ulrich Zwingli, Pfarrer an einer großen Kirche in Zürich, mit ein paar Freunden zu einem Bibelkreis, so alles so junge Männer, Anfang, Mitte 20, die lasen die Bibel. Sie waren auch schlaue Leute, sie konnten die Bibel im Original lesen, Hebräisch und Griechisch. Und sie lasen in der Bibel mit der Frage, wie soll denn eigentlich die Kirche aussehen? Und sie haben einige Erkenntnisse gewonnen und dachten, nun wollen wir diese Erkenntnisse ja auch umsetzen. Und da müssen wir dann zur Stadtregierung gehen, zum Rat der Stadt Zürich. Die muss das ja machen. Hängt ja doch erstmal noch zusammen. Und dann ist Ulrich Zwingli halt zum Rat hingegangen, hat das vorgestellt, was sie so aus der Bibel gewonnen haben, und der Rat der Stadt sagte, ja, das ist vieles, ganz schön, können wir ganz viel machen, aber eine Sache machen wir auf keinen Fall, und zwar diese Sache mit der Taufe. Ne? Das hat auch politisch nachvollziehbare Gründe, aber das führt jetzt zu weit, aber das geht nicht. Alles andere können wir drüber sprechen. Und dann kommt Zwingli in seinen Bibelkreis und sagt, Leute, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht, das meiste geht durch, eine Sache nicht, das mit der Taufe. Also, wir müssen weiterhin die Babys taufen und so. Und dann sagten seine Freunde, das gefällt uns nicht. Wenn wir in der Bibel lesen und zu der Überzeugung kommen, dass das und das, das ist, was Gott will, und wenn wir unter anderem in der Bibel lesen, dass Menschen, die zum Glauben kommen, getauft werden und Gemeinde gründen, dann können wir jetzt nicht da einen Abstrich machen. Also ganz oder gar nicht. Und dann sind sie auseinandergegangen im Streit, Zwingli und seine Freunde. Zwingli hat dann die reformierte Kirche in Zürich ins Leben gerufen und seine Freunde sind nach Hause gegangen und haben überlegt, was machen wir denn jetzt? Die Stadtregierung kann nicht bestimmen, was die Kirche macht. Aber sie macht es jetzt. Was machen wir? Und dann ist einer aufgestanden und sagte, wir gründen jetzt eine neutestamentliche Gemeinde. Und wir fangen so an, dass du mich taufst. Weiß jetzt nicht mehr genau, wer wen gefragt hat, das habe ich jetzt vergessen. Aber so fing es an. Und dann haben sie eine Gemeinde gegründet. Ohne Erlaubnis der Stadt. Und ohne Vorgaben der Stadtregierung. Sondern so, wie sie das in der Bibel gelesen hatten. Und haben auch diese Erkenntnis mitgewonnen, dass sie sagten, das sind ja auch zwei verschiedene Dinge. Wenn das, was wir in der Bibel lesen, stimmt, dann sind ja Bürgergemeinde und Christengemeinde auch zwei verschiedene Dinge, was ja 1500 Jahre lang so nicht gesehen wurde. Plötzlich sind das zwei Dinge. Man kann in der Stadt Zürich ja Bürger sein und, ja, okay, aber deswegen muss man nicht Christ in der Christengemeinde sein. So haben die das damals gesehen und dann haben sie eben eine Gemeinde gegründet. Und zwar am 21. Januar 1525. Also demnächst Jubiläum, 500 Jahre. Konrad Grebel, Jörg Kajakob und Felix Manz. Das waren so die drei wichtigsten in dieser Gruppe. Und Felix Manz dann auch der Erste, der dafür sein Leben lassen musste, ungefähr zwei Jahre später, ersäuft in der Limmat, dem Fluss, der da durch Zürich fließt. Wenn man da heute hinfährt, ist da eine Gedenkplakette an dem Platz, wo man ihn umgebracht hat. Und das, was dann da auch losging, diese Verfolgung der sogenannten Täufer oder noch negativer Wiedertäufer genannt, das war ein staatlich durchgeführter, weltanschaulich begründeter Massenmord an unseren Glaubensvorfahren in einem Ausmaß, das dann erst die Nazis übertroffen haben in der Judenverfolgung. Und warum wurden unsere Vorfahren so verfolgt? Weil sie geglaubt haben, was wir jetzt in unseren Liedern so kräftig gesungen haben. Weil sie das ernst genommen haben. Weil sie es geglaubt haben und gesagt haben, dann müssen wir dem auch gehorchen, dass Jesus der Herr ist. So wie es im Philipperbrief steht, zum Beispiel Kapitel 2, Abvers 8. Was steht da von Jesus geschrieben? Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm. Ja, den Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Rang und Namen verliehen, der ihn hoch über alle stellt. Vor Jesus müssen alle auf die Knie fallen. Alle, die im Himmel sind, auf der Erde und unter der Erde, und alle müssen feierlich bekennen: Jesus Christus ist der Herr. Und so wird Gott, der Vater, geehrt. Jesus Christus ist der Herr. Liebe Schwestern und Brüder, das, welche Brisanz da drin steckt, das können wir gar nicht mehr so richtig nachvollziehen, nach Jahrtausenden christlicher Geschichte. Aber für die ersten Christen war dieses Bekenntnis schon ein sehr mutiges und brachte sie auch gleich in Schwierigkeiten. Denn die Behauptung, dass Jesus der Herr ist, dass er der Kyrios ist, das ist politisch hochbrisant. Das ist politisch hochbrisant, denn die Welt hatte auch damals schon viele Herren und die haben das auch verstanden, was da gesagt wurde, und fühlten sich in ihrer Ehre empfindlich gekränkt. Da kommen so ein paar hergelaufene jüdische Sektierer, die einen hingerichteten Verbrecher als Gott und Herrn der Welt proklamieren und wollen ihn über uns alles stellen. Naja, anfangs, da hielten sich die Christen noch so ein bisschen im Windschatten der Juden. Die Juden hatten im Römischen Reich so eine Art Lizenz. Man wusste, die Juden sind ein bisschen anders, ein bisschen komisch, aber gut, wir dulden sie. Und das geht. Also die Juden hatten so eine Art Lizenz, waren eine erlaubte Religion, und die Christen wurden gesehen als so eine jüdische Sekte, und die christliche Gemeinde war so im Windschatten der jüdischen Gemeinde und hatte da auch einen gewissen Schutz deswegen. Zu Christenverfolgungen kam es dann eigentlich nur, wenn es auch zu Judenverfolgungen kam. Das geschah aber nicht so oft. Hier und da passierte das mal. In dieser allerersten Zeit war es vielmehr so, dass das Römische Reich eigentlich auf dem Höhepunkt seiner Zivilisation war. Ein Friedensreich, könnte man schon fast sagen. Eine Zeit, in der Paulus den Brief an die Gemeinde in Rom geschrieben hat und in der er einen Abschnitt geschrieben hat, der später dann ziemlich verhängnisvoll sich ausgewirkt hat. Aber in dieser Zeit schreibt Paulus an die Römer, 13, Abvers 1. Alle, ohne Ausnahme, müssen sich den Trägern der Staatsgewalt unterordnen. Denn es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt. Die jeweiligen Amtsträger sind von ihm eingesetzt. Wer sich also gegen die staatliche Ordnung auflehnt, widersetzt sich der Anordnung Gottes. Und wer das tut, zieht sich damit die Verurteilung im Gericht Gottes zu. Vor den staatlichen Machthabern müssen sich nicht die fürchten, die Gutes tun, sondern nur die, die Böses tun. Wenn du also ohne Angst vor der Staatsgewalt leben willst, dann tu, was recht ist, und sie wird dich dafür loben. Denn die staatliche Macht steht im Dienst Gottes, um dich zum Tun des Guten anzuspornen. Wenn du aber Böses tust, musst du dich vor ihr fürchten. Ihre Vertreter tragen nicht umsonst das Schwert. Sie stehen im Dienst Gottes und vollstrecken sein Urteil an denen, die Böses tun. Darum müsst ihr euch der Staatsgewalt unterordnen, nicht nur aus Furcht vor dem Gericht Gottes, sondern auch, weil euer Gewissen euch dazu anhält.
Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern.
Steuererklärung schon gemacht? Demnächst wieder, ne? Mal dran denken, was da in der Bibel so steht. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern, denn die Staatsbeamten handeln als Beamte Gottes, wenn sie beharrlich darauf bestehen. So praktisch und politisch ist die Bibel. Gebt also jedem, was ihr ihm schuldig seid. Wem Steuern zustehen, dem zahlt Steuern. Wem Zoll zusteht, dem zahlt Zoll. Wem Respekt zusteht, dem erweist Respekt. Und wem Ehre zusteht, dem erweist Ehre. Ja nun, wenn man das so liest, kann man doch eigentlich gar nicht verstehen, dass es jemals christliche Märtyrer gegeben hat. Ne? Das ist doch Harmonie pur. Wunderbar. Da gibt es überhaupt keinen Konflikt. Alles ist im Lot, jeder tut das Seine. Wunderbar. Aber wie gesagt, die Umstände zu der Zeit waren günstig. Die Zeiten rosig. Auch und gerade für die Christen und für die Missionsarbeit des Paulus auch. Es war wirklich Frieden rund ums Mittelmeer. Das wäre schön, wenn wir das heute hätten, ne? Frieden rund ums Mittelmeer. Es war ein verhältnismäßig hoher Lebensstandard. Es gab eine funktionierende Infrastruktur. Zum Beispiel ist es kaum vorstellbar, wie sich das Christentum in den ersten Jahrzehnten so rasant ausbreiten konnte, wenn man daran denkt, dass es da keine Straßen gegeben hätte. Also das beeindruckende römische Straßensystem, staunen wir ja noch heute, das haben natürlich die Cäsaren für ihre Legionen gebaut, aber gleichzeitig sind die christlichen Missionare auf diesen Straßen in Windeseile gereist und da haben das Evangelium ausgebreitet. Und auf dem römischen Recht, dem römischen Justizsystem, da fußt unser Recht noch heute. Und das ist auch ziemlich gut so, das muss ich schon mal sagen, wenn man das so vergleicht. Das römische Recht ist schon ein Ausdruck von Zivilisation, der kaum zu übertreffen ist. Und übrigens hat Paulus auch davon Gebrauch gemacht. Lesen wir auch in der Bibel, einmal in der Apostelgeschichte, da wird er angeklagt und wie das so ist, immer noch leider im Nahen Osten, wenn da einer angeklagt wird und hat keine Hilfe und keinen Schutz, dann kommt er in irgendein Loch oder kann er dann verrotten. Und so wäre es Paulus vielleicht auch gegangen und wir wüssten vielleicht gar nichts von ihm, weil er da nie wieder rausgekommen wäre. Aber da sagt Paulus, Moment, ihr könnt mit mir nicht machen, was ihr wollt. Ich bin nämlich römischer Bürger. Mit mir müsst ihr nach Recht und Gesetz verfahren. Und das haben die auch sofort verstanden und haben ihn dann nach Rom geschickt. Da konnte er sich dann vor Gericht verantworten. Also man kann das dem Paulus nicht verdenken, dass er diese weltliche Ordnung auch als ein Gottesgeschenk sah. Indirekt tut Gott uns damit Gutes. Das war für ihn klar. Und vielleicht hat er das an die Römer so geschrieben, weil in der Hauptstadt schon auch doch langsam die Frage mal auftauchte, können wir oder wie verhalten wir uns gegenüber dem Kaiser? Der ja einen Anspruch an uns stellt, einen sehr umfassenden Anspruch an uns stellt. Können wir als Christen dem Kaiser einfach so untertan sein oder müssen wir uns da nicht anders verhalten? Immerhin hat Jesus ja auch mal was in diese Richtung gesagt, dass man nicht zwei Herren dienen könne. Also nicht zwei Herren, die einem völlige Unterwerfung abverlangen. Nun war das bis dahin, ich sagte schon, ja auch noch nicht so schlimm, wie das dann später war, also bei Kaiser Nero zum Beispiel. Noch war es ja an antiken Maßstäben gemessen eine ziemlich menschenfreundliche Regierung. Und da schreibt Paulus zu Recht, wie ich finde, dass wir die gute staatliche Ordnung als eine gute Ordnung von Gott dankbar annehmen dürfen. Und das gilt bis heute, denke ich, wenn ein Staat eben diesem göttlichen Auftrag nachkommt, den Paulus hier anreißt, wo man modern vielleicht sagen würde, ein Staat, der die Menschenwürde achtet und der die Lebensgrundlagen sichert, dem können Christen auch getrost dienen. Da können wir dankbar für sein. Und in dem Sinn haben sich zum Beispiel die Baptisten in England und Amerika trotz des Prinzips der Trennung von Staat und Kirche
ganz aktiv für Republik und Demokratie eingesetzt. Und viele tun das bis heute. Und damit haben sie sich schon auch einen gewissen politischen Lorbeer verdient. Also man darf schon mal sagen, die Baptisten sind Miterfinder der modernen Demokratie. Und dürfen wir uns auch mal ein bisschen auf die Schulter klopfen. Also dass die Vereinigten Staaten von Amerika eine tolerante Demokratie geworden sind und es bis gestern waren, mal gucken, was wird, dass das nicht bloß eine billige Kopie der europäischen Tyrannei geworden ist, das wäre nämlich auch denkbar gewesen. Es gab in den USA durchaus fromme Geschwister, die sagten, so, also in Europa haben wir unter der Tyrannei der katholischen Fürsten gelitten und jetzt sind wir hier in Amerika und jetzt machen wir unser Ding, jetzt machen wir dasselbe in protestantisch. Ja? So, dass das nicht so gekommen ist, daran sind Baptisten schon wesentlich beteiligt gewesen. Das darf man ja auch mal sagen. In Europa, wie Täufer auf dem Kontinent, so ab 1525, haben aber andere Erfahrungen gemacht. Da war eben diese Verfolgung sehr früh, sehr hart, sehr, sehr kräftig. Es gab wenig Gelegenheiten, sich ins Gemeinwesen einzubringen. Also Balthasar Hubmaier in Waldshut hat sowas probiert. In Augsburg gab es einen Täufer, der hat in der Stadt als Wasserbauingenieur gearbeitet. Da staunen wir heute noch über die Augsburger Wasserkunst. Da, wo das ging, wo ein Staat freundlich war, haben sich unsere Leute auch eingebracht. Meistens ging es aber nicht. Mag ein Grund dafür sein, dass dann die Baptisten in Deutschland 1834 da auch ein bisschen vorsichtig waren mit Politik und so dieses demokratische Element nicht so wirklich zur Geltung gebracht haben. Ausnahmen bestätigen wieder die Regel. Aber die deutschen Baptisten waren doch von Anfang an eher so ein bisschen lutherisch geprägt und haben sich der Obrigkeit fleißig untergeordnet, wie ich finde, aus dem falschen Verständnis von Römer 13 heraus und haben dann im Dritten Reich sich auch nicht mit Ruhm bekleckert, muss man leider auch sagen. Eigentlich unverständlich, wenn man bedenkt, wofür Baptisten ja eigentlich stehen. Aber da hat man sich schnell den Schneid abkaufen lassen. Man hat zu viel Römer 13 gelesen. Man hätte vielleicht auch Offenbarung 13 lesen sollen. Das ist das andere Kapitel in der Bibel, das man in dieser Frage lesen muss. Mit welchem Staat hat man es zu tun? Manche haben das gemacht in der damaligen Zeit. Beispiel ist der Wiener Baptistenpastor Arnold Köster. Der hat in den 30er, 40er Jahren des letzten Jahrhunderts mutige Worte gefunden gegen den satanischen Staat. Und der wird eben in Offenbarung 13 beschrieben. Das ist der andere Pol des Verhältnisses von Staat und Kirche. Denn die Zeiten hatten sich auch im Römischen Reich schon sehr bald geändert und die staatliche Macht zeigte den Christen ein anderes Gesicht. Jetzt können wir hier nicht Offenbarung 12 und 13 lesen. Das macht ihr, glaube ich, in der Mittwochsgruppe. Ja? Wart ihr schon dran? Kommt ihr noch? Habt ihr schon? Prima. Also Offenbarung 12 und 13. Worum geht's? Kurz gesagt, Johannes beschreibt eine Vision von einem Drachen, der auf die Erde gelassen und da losgelassen wird und nennt ihn den Satan. Und er sieht ein Tier aus dem Meer heraufsteigen, das dem Drachen dient, indem es die Menschen und insbesondere die Christen quält und tötet. Was der Johannes da schreibt, ist für uns heute schwer verständlich, weil es auch sozusagen Untergrundliteratur ist. Das ist Geheimliteratur einer verfolgten Minderheit. Da muss man aufpassen, wenn jemand das in die falschen Hände kriegt, dann wird es noch schlimmer. Also muss man eine Sprache wählen, die nicht jeder gleich versteht. Aber die es betrifft, haben es verstanden. Diese verflüsselte Bildsprache ist für den, der die Zeitgeschichte kennt, durchaus verständlich und für die ersten Leser des Johannes sowieso. Und ist eine sehr deutliche politische Botschaft. Was beschrieben wird, ist, wie der Staat zum Werkzeug des Bösen wird. Und davon gilt es, sich abzugrenzen. Da gilt es, klar Stellung zu beziehen und, wenn Gott es verfügt, dann auch den Tod zu erleiden. Die Zeit, in der Johannes das sah und schrieb, die Zeit, in der der erhöhte Christus so zu seiner Gemeinde sprach, das war eben die, als die römischen Kaiser anfingen, sich selber als Götter verehren zu lassen, ganz totalitär, keine neben sich dulden. Und da kam es dann zum Konflikt mit den Christen, die ja schon einen anderen Gott und Herrn verehrten. Jesus ist der Herr und nicht der Kaiser in Rom. Und da haben sie auch keine Kompromisse gemacht. Konnten sie auch nicht. Ist ja irgendwie klar. Man kann ja nur das eine sein und ernst nehmen und das andere eben so nicht. Nicht in dieser Absolutheit. Da gibt es dann ein klares Gegenüber. Hier der römische Staat, verkörpert im Kaiserkult. Und da die komischen Christen, die sich lieber den Löwen vorwerfen ließen, als Jesus Christus, den wahren Herrn und Gott, zu verraten. Also das sind so die beiden Pole, zwischen denen bis heute die Gemeinde ihren Weg gehen muss. Römer 13 und Offenbarung 13. Der Staat als ein Werkzeug des Guten und der Staat als ein Werkzeug des Bösen. Und da wird man nun nicht ein für alle Mal festlegen können, was das Prinzip der Trennung von Staat und Kirche nun konkret bedeutet. Wie viel Nähe zum Staat ist gut? Wie viel Distanz ist nötig? Behält die Kirche ihre Freiheit? Oder begibt sie sich freiwillig in die babylonische Gefangenschaft? Die Gefahr, die immer da ist, ganz egal, wie sich die staatlichen Mächte gebärden, ob gut oder böse oder irgendwo dazwischen wie meistens, die Gefahr ist immer, dass die Kirche ihre Freiheit verliert, dass die Kirche aufhört, Kirche zu sein. Aber die Freiheit der Kirche ist unbedingt nötig. Die Freiheit der Kirche von den Weltmächten ist unbedingt nötig, damit sie dem Herrn der Welt wirklich dienen kann. Und da ich schon von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche sprach, will ich auch noch auf ein Kapitel der Offenbarung hinweisen, das vielleicht für unsere heutige Situation in Deutschland noch wichtiger ist als Römer 13 und Offenbarung 13, nämlich Offenbarung 18. Da ist von Babylon im übertragenen Sinn die Rede. Und es wäre ja kein Kapitel der Offenbarung, wenn fromme Fantasie nicht alle möglichen Auslegungen dazu gefunden hätte. Wenn ich den Text lese, fällt mir auf, dass Babylon dargestellt wird als die große Handelsmacht, die mit ihrem Reichtum und ihrer Üppigkeit das Gottesvolk verführt. Und das ist ja auch nicht aus der Luft gegriffen. Man denke an das historische babylonische Exil, als die Juden saßen an den Wassern zu Babel und anfangs weinten sie, wie es im Psalm heißt, das stimmt, aber mit der Zeit haben sie sich ganz gut eingerichtet und es war eigentlich ein sehr angenehmes und schönes Leben. Und als dann Esther und Nehemia kamen und sagten, wir können wieder zurück nach Jerusalem, haben viele gesagt, ach, das ist uns viel zu anstrengend, ne? Da erwartet uns ein Trümmerhaufen, hier haben wir Paläste stehen, nee, wir bleiben mal lieber. Also, es ist egal, wie die Welt versucht, sich die Kirche zu unterwerfen. Ob sie das mit brutaler Gewalt macht oder mit sanfter Verführung. Wenn die Kirche aufhört, Kirche zu sein, dann ist sie mitsamt der Welt verloren. Wenn wir als Baptisten oder Freikirche im weiteren Sinne heute in Deutschland fragen, was bedeutet für uns Trennung von Staat und Kirche, dann denke ich, wir sollten dankbar sein für die Freiheit und die Möglichkeiten, die wir haben. In diesem Staat können wir Gott und Menschen sehr gut dienen. Und da, denke ich, gilt uns, was Paulus an Timotheus schreibt. 1. Timotheus 2, Vers 1. Das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet. Und zwar für alle Menschen. Bringt Bitten und Fürbitten und Dank für sie alle vor Gott. Betet für die Regierenden und für alle, die Gewalt haben, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, in Ehrfurcht vor Gott und in Rechtschaffenheit. Es wird gut sein, wenn wir uns in der Gesellschaft engagieren, wo man uns lässt und wo wir das können, dass wir unsere Stimme als Christen erheben und die wird auch gehört. Wir sollten uns nicht raushalten aus allem, sondern uns einmischen. Denn wir sind von Jesus in die Welt gesandt, liebe Schwestern und Brüder. Wir sind von Jesus in diese Welt gesandt. Aber Wir müssen auch in diesem freundlichen und sanften Staat aufpassen, dass wir uns nicht an die Welt verlieren. Und schon gar nicht auf die Idee kommen manche ja dann auch, dass wir dann plötzlich den Staat beherrschen. Ne? Das ist natürlich völlig daneben. Aber wir dürfen uns eben auch nicht betäuben lassen von den Freundlichkeiten und Privilegien, die wir genießen. Es könnte sein, dass wir uns da verstricken, uns ein böses Erwachen gibt, wenn sich das Gesicht der staatlichen Macht wieder zum Bösen verändert. Das kann ja auch sein. Möge Gott das verhüten. Ausgeschlossen ist es nicht. Und dann werden uns unsere ach so süßen Fesseln des Reichtums und Wohllebens plötzlich schmerzhaft ins Fleisch schneiden. Aber dann wird es zu spät sein. Dann wird uns Babylon wie ein Mühlstein am Hals hängen und wir werden mit ihr im Meer versinken. Dann werden wir nicht teilhaben an der Hochzeit des Lammes, die darauf folgt. Dann haben wir vergeblich gelebt und geglaubt. Dann sind wir solche geworden, die Jesus aus seinem Mund ausspucken muss. Das haben wir ja auch schon gehört. Offenbarung 3, 15 folgende. Ich kenne euer Tun und sehe, dass ihr weder warm noch kalt seid, wenn ihr wenigstens eins von beiden wärt. Aber ihr seid weder warm noch kalt, ihr seid lauwarm. Darum werde ich euch aus meinem Mund ausspucken, sagt Jesus. Ihr sagt, wir sind reich und gut versorgt, uns fehlt nichts. Aber ihr wisst nicht, wie unglücklich und bejammernswert ihr seid. Arm, nackt und blind. Die Gemeinde ist nicht nur bedroht durch Gewalt. Die Zeiten, in denen Christen für ihren Glauben sogar ihr Leben lassen mussten, waren für die Gemeinde nicht die bedrohlichsten. Im Gegenteil. Es gibt ja den Spruch, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Je mehr man damals, im Römischen Reich fing das ja schon an, versucht hat, die Christen auszurotten, die Gemeinde zu vernichten, desto mehr wurden die Menschen Christen. Das hat nicht funktioniert. Und wenn wir heute so in die Welt schauen, habe ich das Gefühl, gilt das immer noch da, wo die Kirche unter Druck gerät, in Verfolgung ist. Da ist sie anziehend. Da spüren die Leute die Kraft des Evangeliums. Das ist also nicht das Schlimmste für die Kirche, dass die Gemeinde unter Druck gerät. Die Katastrophe war, das habe ich ja, glaube ich, auch schon mal gesagt hier und da, die Katastrophe war, dass der Staat in einer freundlichen Übernahme sich die Kirche untertan gemacht hat und für seine Zwecke eingespannt. Das war die Katastrophe. Darunter leiden wir bis heute. Also wenn ich jetzt in der Untersuchung lese, dass es ja, wussten wir schon länger, ne? Aber dass es jetzt auch nochmal so gesagt wurde, die meisten Menschen in der Kirche sind ungläubig. Ach guck, wie kommt das denn? Ja, es führt heute zu weit. Also wir müssen jedenfalls wachsam sein, dass wir bei aller Freundlichkeit des Staates und all den Annehmlichkeiten unseres Wohlstands nicht vergessen, wes Geistes Kinder wir sind. Denn die Herren dieser Welt vergehen. Unser Herr aber kommt. Und der sagt, Matthäus 28, 18, Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel gegeben. Vergessen wir das nicht, liebe Schwestern und Brüder. Und machen wir nicht vor dem Ziel schlapp, weil wir zu träge geworden sind. Denn der Herr sagt an der gleichen Stelle, Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Und der Herr wird uns nicht nach unserer glorreichen oder beschämenden Geschichte fragen, weder als Einzelne noch als Gemeinde. Es wird nichts bedeuten, ob wir einmal Christen waren. Es wird nur zählen, ob wir Christen sind. Wenn der Herr der Herrlichkeit offenbar wird und die Welt vergeht. Jesus sagt, Offenbarung 2, Vers 10, habt keine Angst. Habt keine Angst wegen der Dinge, die ihr noch erleiden müsst. Haltet in Treue durch, auch wenn es euch das Leben kostet. Also das höre ich nicht gerne, ne? Das macht mir Angst und das geht euch wahrscheinlich auch so. Aber Jesus sagt es, haltet in Treue durch. Kann es was Schlimmeres geben, als dass ich mein Leben opfern muss? Ja, natürlich. Dass ich in Ewigkeit verdammt bin, das ist schlimmer. Ich sage das jetzt mal so platt, sterben müssen wir alle irgendwann. Fragt sich aber wie und mit welcher Perspektive?
Und wofür will ich gelebt haben, liebe Schwestern und Brüder? Wofür will ich gelebt haben? Für irgendeinen Tinnef dieser Welt, der genauso vergänglich ist wie ich? Oder für etwas, was Ewigkeitswert hat? Was in der kommenden Welt etwas bedeutet? Und was bedeutet in der kommenden Welt etwas? Dass ich und wir Jesus treu geblieben sind. Dass wir auch an dem Tag, wo die Welt untergeht, sagen, Jesus ist der Herr, mein Gott und mein Heiland. Das ist ja der Hintergrund. Wenn Jesus sagt, habt keine Angst wegen der Dinge, die ihr noch erleiden müsst. Haltet in Treue durch, auch wenn es euch das Leben kostet. Dann werde ich euch als Siegespreis ewiges Leben schenken.